Dritte Symbole.
Bitte
19. Und zwar 17 in Abwehr. Was hat diese Geschichte mit Satanspiel zu tun?
Ja, hat er dich gemeint, dass das hat zu tun mit deiner Foto, was mit Satan und du hast gesagt, zwischen Satan und Gottes Wort.
Ja.
Aber da hast du versucht, diese Vers zu erklären. Die Erklärung aber ist ganz anders, als was er meint.
Ja.
Er meinte, dass wenn jemand macht Wunder, wir müssen nicht Gegenteil. So. Er hat das genau mit seiner Geschichte gesagt. Er hat wieder gelernt.
Also.
Die erste war, erste wollen wir nicht, aber das zweite.
Genau, der Anfang war richtig. Das war ja die Frage gestern nach der Vergebung, nach Rache. Ja, das hatten wir ja gestern. Wir haben hier im Teil der Antwort. Erstens, wir müssen aufpassen, dass wir im Herzen gegeneinander klar sind. Ich habe in den letzten Jahren viel so die afghanische Kultur gelernt. Die unterscheidet sich von der europäischen extrem. In Europa ist es so, wenn ich mit jemandem Abstand habe, ich zeige das ganz offen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das gehört zu den allgemeinen Menschenrechten, dass ich wähle, mit wem ich eng bin und mit wem
ich.
Was ich zeige, ich mache das vor allem mit dem Mund. Ich kann das völlig unabhängig, ob ich mit jemandem ein freundliches Gesicht mache oder nicht. Das, was ich hier rede, gilt. Ich kann zu jemandem ganz nett sagen, du bist ein Blödmann. Dann weiß er, weil ich das nett sage, versuche ich höflich zu werden. Und trotzdem, mein Respekt ist ganz klein. Und jeder kann das wissen. Und normalerweise ist man auch nicht beleidigt. Er sagt dann vielleicht, selber Blödmann. Und man ist fertig. In eurer Kultur, man kann nie sicher sein. Man kann ganz nett ins Gesicht sein und
warte,
ganz böse Dinge planen. Wirklich, das unterscheidet sich extrem. Wenn jemand sich so verhält hier, der verliert seine Ehre, weil
das nicht.
Offen, das Echte, das ist was respektiert wird. Diese gesellschaftliche Level hat wirklich seine Ursprünge in der Bibel. Gott sagt, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Das nützt nichts, wenn ich nett und freundlich mit dem Gesicht bin, aber im Innersten bin ich so. Gott interessiert sich wirklich für das Innere. Warum ist das so? Hat das mit gestern gemacht?
Hat noch eine Frage. Wenn jedes Mal das passiert und wir wissen, dass jemanden immer nützt uns und dann, wie müssen wir reagieren? Wir müssen nachher immer eine Nachricht stillhalten und immer lassen das so oder was? Wie müssen wir reagieren? Wir müssen der Person vergeben oder nicht vergeben oder behalten oder was?
Das ist schon das nächste Thema. Meine Frage war, warum achtet Gott so sehr auf unser Herz?
Weil Gott lebt uns. Ja. Weil das Herz ist der einzige Platz, dass Gott lebt uns.
Ja, aber meine Frage war, ja, aber meine Frage war noch praktisch.
Guck mal, gestern,
weil das, was aus dem Menschen rauskommt, immer dem Herz seine Ursache ist. Sein Ursprung. Was immer bei euch, gestern, wie redet der Traum mit Adam und Eva? Keine Bedrohung, nichts. Aber der Plan seines Herzens war Zerstörung. Nämlich das gute Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Das Ziel war von Anfang an klar. Das heißt an anderer Stelle, der Teufel ist ein Menschenmörder. Ihr seid, wenn ihr das mal auf, wirst ihr sein wie Gott. Ihr werdet nicht sterben. Gott hatte ja gesagt, an dem Tag wurde das Würst bestimmt. Und genau das ist passiert. Das war sein Plan. Es ist für uns so wichtig, dass wir unser Herz beachten. Unser Herz. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegs Schuld auf dich ladest. Das heißt, das bezieht sich auf die Situation, wo der Bruder was falsch macht. Gott sagt, und lass nicht, wenn einer was falsch macht, den einfach so laufen. Dadurch machst du dich selber schuld. Du musst ihn warnen. Wenn aber einer den anderen passt, dann geht das Verlauf. Je mehr er Fehler macht, umso schneller ist sein Leben kaputt. Vielleicht hilft ich dann das nicht auch. Und es gibt dazu einen ganz wichtigen Vers im Neuen Testament. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Sagt euch das auch. 1. Johannes 3, 13 bis 15. Das bedeutet, dass Hass bei Gott gerechnet wird wie Mord. Und dass das natürlich nicht mehr Gottes Sachen zu erkennen. Und in diesem Zusammenhang verweise ich auf noch einen Vers, und zwar im 1. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 4 bis 6. Das heißt, der Mensch ist nach Bild Gottes gemacht und Blut vergießen zieht das Gericht Gottes nach. Ich sag mal, nicht jede kleine Sünde muss man einzeln bekennen, um vergeben zu werden. Muss man nicht jede kleine Detail. Aber wenn man selber mal einen Menschen verletzt hat, sollte es dann los.
Ja.
Das ist eine Sünde, die muss eigentlich nicht vor Gott ausgesprochen werden und dann muss vergeben werden. Es heißt, dass Gott, also wenn jemand gläubig wird, sieht Gott über die Menge der Sünden weg. Aber es gibt bestimmte Sünden, die müssen direkt ausgesprochen werden, als Schuld bekannt werden. Und alles, was diese Dimension erreicht hat, also wo eine Gewalt kommt, und zwar aktiv oder auch reaktiv, wo das Blut von jemandem geflossen ist, muss als Schuld bekannt werden. Andererseits, wo wir Opfer geworden sind und verletzt worden, dass unser Blut fließt, gehört Vergebung vor Gott ausgesprochen. Gegenüber dem, der das immer tut. Das sind ganz viele Dinge, die man wirklich wieder auf den Weg bringen. Also, gut für mich braucht Beichte und Lossagen. Und letztes Thema zum Mittagessen. Nochmal zurück zu Mose 19, Vers 26 bis 33. Was bedeutet das? Gehen wir mal da rein. Das erste, nicht viel Blut essen. Das ist wirklich ein eine der ganz wenigen Speisegebote, die vom Alten Testament aus im Neuen bewusst noch einmal aufgegriffen werden und die immer noch gelten. Ich sage mal, alle anderen Speiseregeln sind im Neuen Testament aufgegriffen. Die Unterscheidung von rein und unrein, das alles zu Ende. Alles darf gegessen werden mit Danksagung und Gebet. Aber diese Regel mit dem Blut bleibt. Warum? Das hat einen symbolischen Wert. Haben wir gerade in Kapitel 9 gelesen. Im Blut ist das Leben. Gott ist der Herr des Lebens. Wenn ich etwas schlachte, nehme ich das Leben. Aber wenigstens ich ehre den Herrn, dass ich das mich auch noch mitschütze. Wenn man will, ist das jedes Mal symbolisch der Respekt, dass das Leben Gott gehört. Ich darf mein eigenes Leben erhalten, weil Gott es höher achtet als das von einem Tier, weil ich in das Ebenbild Gottes geschaffen bin. Aber ich tue das in aller Verantwortung, wo den Herrn ist. Das beinhaltet ganz logisch, ich quäle kein Tier. Ich bilde das nicht unnötig. Und indem ich das also praktisch zeige, dass ich das Blut als Sitz des Lebens behalte ich mich selber in dieser respektvollen Haltung Gott gegenüber und der Schöpfung gegenüber. So stark zielt Gott auf unser Herz, auf unsere innere Haltung, auf unsere gesamte Überzeugung. Deswegen ist eine große kirchliche Bewegung Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das sind diese drei großen Aufgaben der Gemeinde. Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Völlig unabhängig für Katholiken oder
Evangelien.
Diese drei großen Aufgaben bleiben immer. Ich sage mal, Gerechtigkeit heißt, die Schwachen zu stehen, Verfolgten beizustehen, aber eben auch Armen zu helfen. Frieden ist der Umgang untereinander, Vergebung, Feindesliebe, all diese viele Dinge. Und Bewahrung der Schöpfung, ich respektiere das alles, was ich habe, ich nur verwalte. Das ist immer. Das heißt auch, ich tue das Beste, ich setze mich ganz ein.
Ich bin immer nicht hier.
vermeide Schmutz und also viele solche ganz einfache.
Wie gefällt es?
Wenn ich so lebe, ich. Jeder Tag ist spannend, jeder Tag ist. So. Das nächste sind dann diese beiden Dinge. Unser eigentliches Hauptthema, Zauberei und Wahrsagerei. Kommen wir nachher noch drauf. Und die letzten Dinge, Haar, Bart, Mitte und Tätowierung, alle was mit dem Respekt vor dem Körper zu tun. Weil, und deswegen hängt das so eng mit der Zaubereigeschichte zusammen. Das Neue Testament sagt uns, niemals hat jemand seinen eigenen Körper gehasst. Niemals passiert das, dass ein Mensch seinen eigenen Körper hat. Da werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, weil das ist ganz anders. Und so hässlich. Da sage ich, das bist du. Wer sowas hat, ist 1000%ig ein Zeichen, dass böse Geister zu dir reden. Und du bist das nicht zu glauben. Man kann das an einer ganz einfachen Sache nennen, dass es wirklich stimmt, dass niemand über dich selber hat. Jedes Kind geht extrem vorsichtig mit seinem Körper. Jedes Kind hat eine totale Abneigung gegen einen kleinen Pik, eine Spritze oder einen winzigen
Blutstropfen.
Wirklich, das ist der Beweis, dass jeder diese ganz großen Vorsicht mit seinem Körper hat. Und durch satanische Lügen wird das zerstört. Und da werden hier gleich vier Felder gesagt. Haare, Bart, Haut und Muskeln sollen besonders bewahrt bleiben. Ich weiß nicht der Grund, warum der bei mir so lang ist. Mit jeder müssen wir den Bart umrennen. Aber ich bin über das, was Gott mir gegeben hat, unglaublich dankbar. Ich weiß, dass ich ganz unterschiedlich bin, wie andere Menschen. Manche haben mehr Haare, manche weniger. Und das ist ganz wichtig auch. Aber Gott hat uns auf eine wunderbare Weise gemacht. Damit wir mit unserem Körper ein Leben lang und ehren. Das ist dann der nächste Punkt, wenn jemand mit solchen Dingen in seiner Vergangenheit respektlos umgegangen ist, sein Körper mit Drogen, mit Unachtsamkeit gequält hat. Auch das gehört zu den Sünden, die wir direkt bei Gott bekennen müssen.
In Hand der Iran, wo du Honey hast.
Also, wir gehen nochmal zurück. Was haben wir gelernt?
Wir haben das Buch gelernt, das im Alten Testament und Neuen Testament. Die einzige Gewürze noch geblieben, dass wir keine Gewürze sind. Und unsere Körper wird.
Körper, eine ganz wichtige Bedeutung. Und wir finden das im Neuen Testament wieder. 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Ich fasse das so zusammen. Die Bestimmung unseres Körpers ist, Gott zu dienen. Nochmal. Die Bestimmung unseres Körpers ist, Gott zu dienen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, unser Körper ist Gottes Wohnung. Das lesen wir 1. Korinther 6, 12 bis 20. Unser Körper ist Gottes Wohnung. Wie geht das?
Weil Gott hat den Heiligen Geist in unser Körper.
Genau. Das ist wirklich so. Also Gott selber ist in uns. Das ist der Grund überhaupt, warum man so bestimmte Kraft und Wunder bekommt.
In der Hölle.
Und daraus ergibt sich logischerweise, dass wer Jesus Christus nicht aufgenommen hat und trotzdem solche Dinge tun kann, und es gibt Leute, die haben so Heilkräfte, hat er das aus einer anderen Quelle. Ich hatte in Verbindung mit jemandem, der Kügenassur war, Kontakt zu einer Frau, die in der, also beim Fernsehen arbeitet, die Frau schon älter. Aber die klebt an mir, die hängt sich an mich. Und ich weiß, sie ist nicht gläubig. Das ist mir dann schon wirklich unangenehm. Dann, sie hat erfahren, dass ich bis letzte Woche in der Klinik war. Und dann hat sie mich belagert und hat gesagt, ja, ich habe ja so Heilkräfte und ich schicke dir das und so. Ich weiß, dass sie das nicht meint, aber ich weise das zurück. Ich brauche nicht irgendwelche Heilkräfte. Wirklich, wir müssen lernen, dass wir so
klar sind.
Man muss nicht so jemand verletzen, aber ich muss diese Gelegenheit warten, dass ich ruhig und ganz ernsthaft mit ihr reden kann. Die Quelle, aus der sie schöpft, nicht die Quelle Gottes. Wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir solche Dinge lernen, dann kompromittiert uns der Teufel mit seinen eigenen Gedanken. Und das ist kein Segen, sondern Belastung.
Genau. Das ist ein Grund, warum sich viele Christen verwirrt sind. Und zwar ganz unnötig, weil sie keine Unterscheidung haben.
Deswegen, wenn solche Dinge in unserer Vergangenheit aufgetreten sind, wir müssen wirklich einen klaren Schnitt machen. Zweite Sache, also was dann zusammenhängt, 1. Korinther 3, 17. Streicht euch das an in eurer Bibel. Das sind solche wichtigen Verse, die muss man wissen. Gehen wir zum letzten Teil in 3. Mose. Zu dem, was wir jetzt eben hatten, gehören Vers 29 und 30. 3. Mose 19. Die Verse 29 und 30. Die gehören noch zu dem Körperbereich. Du sollst deine Tochter nicht entweisen, der Hurei hinzugeben und das Land, damit das Land nicht Hurei treibe und das Land Verstand haben werde. Und meine Sabbate sollt ihr beobachten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten, ich bin der Herr.
Hier meinte das Gebetsort müssen sie heilig behalten, das heißt unser Gott.
Genau, das ist damit gemeint. Das ist die eigentliche Bedeutung. Die Leute damals haben natürlich das Äußerliche gedeutet und haben gedacht, dieses Zelt der Zusammenkunft oder später der Tempel. Und natürlich hat es auch solchen Zusammenhang. Ich kann den Gottesdienstraum nicht für irgendwelchen, was weiß ich, für einen pornografischen Mist oder sowas benutzen. Aber eben, wenn ich das für so einen Raum verstanden habe, ist klar, dass mein Körper genauso. Und wenn ich hier nicht alles schmutzig lasse, dann ist es logisch, dass ich auch meinen Körper pflege und nicht stinkend rumrenne oder so. Weil es ist Gottes Heiligtum. Und vielleicht hilft uns das, auch mal andere Menschen so wahrzunehmen. Wirklich mal bewusst jemand anders so anzuschauen, dass man sich Zeit nimmt, die Schönheit Gottes in ihm zu entdecken. Oder jemand zu helfen, dort wieder hinzufinden. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie viele Jahre Frauen aufgenommen, die Essstörungen hatten. Die entweder ganz dick oder gar ausgemerkt waren. Und wir haben sie viele Monate begleitet, dass das ihnen die Herrlichkeit Gottes besser zu merken ist. Oder wenn jemand irgendeine Sache an eine Kleidung anzieht oder eine Frisur hat, die ganz unvorteilhaft ist, dass dann nicht hinterher reden. Sieht ja dann aus, sieht dann aus. Sondern dass ich kann vielleicht ein bisschen besser sein. Ich bin ganz glücklich, dass meine Töchter bis heute noch kommen und sagen, Papa, was denkst du, sieht das gut aus? Und dass sie durchaus einen Rat gerne hören. Und dabei muss man ganz nüchtern wissen, jeder ist unterschiedlich. Und wir müssen nicht sehen, dass alles vielleicht gleich aussieht. Heiligkeit ist nicht uniform. Wenn man alleine sieht, wie viele Millionen Blüten Gott gemacht hat, und jedes andere. Diese Vielfalt an Herrlichkeit ist natürlich das Recht bei den Menschen. Okay, eben, dann haben wir hier diese Geschichte mit den Hurereien. Das hat auch mit dem Körper zu tun, haben wir ja gerade im Korinther mitgelesen. 29 und der Sabbat hat was ebenfalls mit der notwendigen Ruhe zu tun. Dieser Feiertag. Was will ich sagen? Der Mensch ist nicht geschaffen, um den Feiertag zu halten, sondern der Feiertag ist geschaffen, um den Mensch zu segnen. Das sind die vier, ich greife die nochmal auf. Vers 26 und 31. Nochmal lesen wir dann diese beiden Verse. Und im 5. Buch Mose Kapitel 18, also von Vers 9 bis Vers 14. In Vers 10 werden diese ganzen verschiedenen Praktiken aufgezählt. Wahrsagerei, Zauberei, Beschwörer, Magier, Religion, Beschwörer, Wahrsager und so. Das ist diese ganze breite Palette aufgezählt. Wir finden das im Neuen Testament genauso. Zum Beispiel 1. Korinther 6, 9 bis 11 und im letzten Kapitel der Bibel. Offenbarung. Letzte Buch, letzte Kapitel. 14, 25.
Was bedeutet hier, dass immer die Wäsche waschen?
Gerade in heiliges Leben zu kommen. Die Kleidung ist das, was von uns nach außen sichtbar ist. Bei der Arbeit werde ich normalerweise schmutzig. Aber ich kann nicht mit einer Arbeitskleidung zum Beispiel zu irgendjemand bei der Regierung gehe oder zu irgendeiner Behörde oder so. Da muss ich angemessen gekleidet sein. Und das Wichtigste dabei ist sauber. Auch ein Aber mit sehr ordentlicher Kleidung wird nicht abgewiesen. Aber wenn einer trägt, auch vielleicht, weil es, wenn er von einer ehrbaren Arbeit kommt, dann passt das nicht. Und noch mehr gilt das, dass zum Beispiel zu einem Fest geladen werden. Und in die Gegenwart Gottes geht man immer im Heiligen Raum. Guck mal, Mose hat seine Schuhe ausgezogen. Auch das ist nichts mehr als ein Symbol. Er war wirklich Hirte. Und als Hirte weiß ich, wie man als Schaf steht. Und Gott sagt nicht, jetzt geh erstmal nach Hause, wasch dich, bade dich irgendwie, bring ihm Ersatzhirten mit, der dann sich um deine Schafe kümmert. Aber wenigstens ein Unterschied zum ganz Normalen, wenigstens die Schuhe erstmal ausziehen. Und das heißt für uns, auch wenn wir im Dienst Jesu sind, kann ich nicht so denken, lieber Gott, heute kann ich mich gar nicht so richtig um mich kümmern und vor lauter Aufregung oder vor lauter Einsatz habe ich natürlich was Sünden extra gemacht. Dann wäre als könnte ich ungewaschen bleiben. Oder, wenn ich es dann anders bleibe, ich bin heilig, auch ihr sollt heilig. Das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine schwierige Gratwanderung. Weil man kann ja auf beiden Seiten runterfallen. Einerseits warnt Jesus, weil zu seiner Zeit ein ganz verbreiteter Heuchelei war. Es gab ganz viele strenggläubige Juden, die haben sich an alle äußeren Regeln peinlich genau gehalten. Die wollten alles ganz genau machen. Das Extreme, das ging so weit, dass wenn die Gewürze angebaut haben, dann haben die von ihrer Petersilie jeden zehnten Stängel abgezählt und haben den als zehnten in den Tempel gebracht. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr achtet auf solche Krümelkacke. Und die wichtigen Dinge im Gesetz, die verpasst ihr dabei. Die Barmherzigkeit und also diese wirklich entscheidenden Dinge, die sind dann hingegen angerannt. Wir haben gesagt, wenn einer nicht genauso heilig ist mit dem, mit dem wir das gut haben wollen. Also das war so diese Haltung, die diese Leute damals hatten. Und Jesus ist ja sowieso selber unrein, weil er ja mit den Sündern und Zöllnern sich abgibt. Aber gerade die Zöllner und Sünder haben nach Gott gefragt, weil sie wussten, dass ihr Leben falsch ist. Und einen Weg gesucht haben, wie sie mit Gott in Ordnung kommen. Und auf der anderen Seite kann man wieder runterfallen, dass man sagt, naja, die Liebe und die Vergebung, das ist alles so. Und naja, so genau muss man das nicht nehmen. Man macht ja so ein bisschen Fehler dann. Und man lebt eigentlich fast wie nun dort. Übergenau. Die andere Seite ist überhaupt nicht. Die sagen, naja, Hauptsache Liebe und alles Tolerierung, Homosexualität, das ist ja alles. Und deswegen müssen wir uns vor dem Bösen in jeder Gestalt vorsichtig sein. Weil die Dinge, die so abgezählt sind, schneiden uns zum Beispiel nicht ab.
Ich hatte einen Spaß. Ich war vor ein paar Monaten Sporthalle. Ich musste mit dem Bus fahren. Dann ich musste den Bus aussteigen, weil der Bus war kaputt. Und dann ich bin ausgestiegen. Einmal plötzlich habe ich gesehen einen Mann mit einer Ohren im Ohr. Hat Hände gezeigt zu mir. Hat gesagt, komm hier. Dann ich war dort, habe gefragt. Er hat mich gefragt, was willst du oder wo willst du hin? Da haben wir gesagt, ich bin in der Adresse. Dann wir waren unterwegs und diese Adresse, da hast du mir gesagt, ich brauche einen Mann. Ich brauche einen Mann zum Leben. Ich habe mir gefragt, wo lebst du? Ich kaufe für dich alles. Ich kaufe alle möglichen Sachen, Kleidung. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, jemanden habe ich gefunden, das hilft nicht. Ich wusste nicht am Anfang. Er hatte am Anfang gesagt, ich mache das. Am anderen gesagt, dass ich brauche einen Mann. Auf diesen Satz, er hat gesagt, ich brauche einen Mann. Dann ich war.
Kredit an mich, Kredit.
Der Mann hat das von mir gesagt. Man hat gesagt, du musst nur von mir das sehen. Ich will keine Partei. Ich bin eingestiegen in den Bus. Da hat er gesagt, du musst von mir weggehen. Ab dieser Zeit, ich habe so viel Angst. Ich kann nicht so meine Sport.
Hast du ganz richtig gemacht. Meine Antwort wäre noch schärfer gewesen. Ich hätte ihn gefragt, sehe ich aus wie eine Ziege? Ich sag mal, so kriegt man das Maul von solchen Leuten. Das ist für uns alle wichtig. Wenn wir richtig handeln, soll nicht Höheangst haben.
Wirklich, das eigentlich ist ganz normal, wenn man noch jung ist im Glauben. Ich hatte die ersten ein oder zwei Jahre richtig Schwierigkeiten, als ich gläubig geworden bin, das offen zu sagen. Ich hatte meine ganze Kindheit über, weil ich schon in der christlichen Familie aufgewachsen bin, immer Druck und Wehmütigung. Und daraus hat sich eine Achse entwickelt. Ich habe mich richtig geschämt, offen zu sagen,
dass
ich
Christ bin.
Weil ich gedacht habe, das wird noch schlimmer, denn noch mehr setzen sich unter Druck, noch mehr lachen über. Und das ist so geblieben bis zu einem Tag. Ich habe ja als Bauarbeiter gelernt und auch in Liga mitgearbeitet. Und dort ist ganz, immer schon, war dort hatte ganz grobe Leute. Und das war für mich nochmal zusätzlich eine Hemmnis, mich dort offen als Christ zu zeigen. Bis an einem Tag. Wir waren auf einer großen Baustelle. Und einmal war ein Tag, war eine ganz komische Stimmung. Wir konnten nicht so richtig arbeiten, weil nicht genügend Material, also nicht rechtzeitig Material gekommen war. Dann haben die Kollegen angefangen zu trinken. Und einer war dabei, eigentlich mit ihm wollte niemand so richtig was zu tun haben. Der war ein älterer
Mann.
Der hat so ein Transportfahrzeug gefahren. Sein Spitzname war der Schweinebus. Das ist ja nicht was Offizielles. Das heißt, das ist jemand, der berüchtigt dafür ist, irgendwie ganz schändliche Sachen zu machen. Das wurde so hinter der Hand geredet, dass es jemand, der hat sogar Sex mit Tieren. Und das war so. Und das war ein Mann, der hat sich dafür nicht geschämt, sondern der war stolz drauf. An dem Tag hat er das geschafft, irgendwie die ganze Baustelle in solche Gespräche zu wickeln. Eigentlich niemand redet über so was offen, weil man sich doch schämt. Aber er hat das erzählt, als ob das ein Heldentat ist. Und dann, weil die Männer alle ein bisschen angekommen waren, dann hat einer nach dem anderen angefangen, so richtig schändliche Dinge zu erzählen. Nur vom Hören. Ich hab mich für die anderen Männer geschämt. Mein eigener Chef, mein eigener Ausbilder, den ich ganz hoch geschätzt habe, der sonst ein ganz feiner Mann war, erzählt mit einmal, welche Schändlichkeiten er war Offizier bei der Deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg und hat in welches schändliches Zeug die dort gemacht haben. Den Tag hat mich total geschockt. Aber eine Sache bei mir bewirkt. Am Ende war für mich eine Sache hundertprozentig klar. Ich muss mich doch nicht für das Christsein und für ein anständiges Leben schämen. Ich muss mich doch von solchen Männern nicht wegen meines gottgemäßen Lebens auslachen lassen. Die müssen sich schämen. Und ich habe dort entschieden, ich werde nie wieder mein Christsein verstecken. Als ob das irgendwas ist, für das man sich schämen muss. Sondern ich werde das offen machen, damit nie wieder solches Gequatsche ist. Und das war eine merkwürdige Sache. Ich habe noch viele Jahre auf dem Bau gearbeitet. Wenn wieder mal solche Stimmung war, dass Leute irgendwelches böses oder kriminelles Zeug erzählen wollten
und waren
so stolz drauf, hatten nur meine Gegenwart normalerweise gereicht, um den Mund zuzumachen. Wenn ich dort hinten kam oder wenn ich da war, hatten die Leute schon keine Lust mehr, über sowas zu reden. Und das hier, Leute, das ist richtig, so muss das sein. Das ist das, was Jesus sagt, dass wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Wo wir sind, wir das mit uns. Sollte dieses ganze Dunkel und Schmutzige und normalerweise müssen wir nicht mal dagegen kämpfen, sondern allein unsere Gegenwart. Und wenn wir sauber leben, dann hört es auf. Deswegen, keine Angst, ganz gerade, du hast dich ganz richtig verhalten, aber nicht wir, die wir im Licht leben, sollen uns verstecken, sondern solche Leute. Und ich muss sagen, es ist im Moment eine gefährliche Zeit. Also vor einigen Jahren war noch zum Beispiel sowas, Homosexualität, was Schändliches und die Leute haben sich versteckt. Unsere Gesellschaft in Deutschland dreht sich im Moment so schnell von Gott weg, dass man fast denken kann, wenn man nicht homosexuell ist, ist man nicht normal. Diese Dinge müssen wir genauso festhalten wie diese okkulte Sache. Also ich sage mal als Beispiel, 3. Mose 20, könnt ihr euch mal aufschreiben, ist ein ganzes Kapitel, wo diese falschen sexuellen Beziehungen aufgezählt werden. In dem Buch. Lange Geschichte. Kapitel 22 und 23. Ja, beide Kapitel. 22 und 23.